Das Wort klingt erstmal ganz kompliziert, ist es aber nicht.
Wird zum Beispiel das Herz verbessert?
Wir waschen das Blut, wir reinigen es und wie wir gerade ausgeführt haben, passieren noch ganz viele Dinge.
So 70%, 75% des LDL-Cholesterins durch eine einmalige Lipoprotein-Apheresebehandlung absenken können.
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Herzlich willkommen zu unserem Podcast über Varize.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, mit der Oberärztin Frau Dr. Schatz, die aus Dresden eine wahnsinnige Apherese-Erfahrung hat, nämlich 20 Jahre sozusagen durchgehend Apherese-Patienten betreut hat, insbesondere Lipoprotein-Apherese-Patienten, hier mit Ihnen zusammen Podcast zu podcasten. Das ist ja eigentlich klasse, oder, Uli?
Ja, und ich freue mich ganz riesig, dass wir Professor Schettler auf der anderen Seite hier bei uns haben. Ein ganz ausgewiesener Experte auf dem Gebiet. Seit über 30 Jahren, lieber Volker, machst du Apheresen in Göttingen.
Das stimmt, ja.
Und wir haben insgesamt ungefähr 300 Patienten, wenn wir uns zusammenzählen, und möchten da unsere volle Erfahrung gerne teilen mit Ihnen.
Ja. Genau, was, Uli, ist ja sozusagen, wenn wir diesen Begriff Apherese hören, ich kriege das ja manchmal auch so in Arztbriefen zu sehen, ne? Da wird dann Apherese geschrieben, mit A geschrieben, und dabei heißt das ja eigentlich Apherese. Uli, was heißt das denn eigentlich? Das ist so ein ganz schwieriger Begriff. Was meinst du?
Ja, da hast du recht. Das Wort klingt erstmal ganz kompliziert, ist es aber nicht. Man muss sich einfach den Wortstamm mal angucken. Es kommt aus dem Griechischen und heißt einfach nur wegnehmen. Warum heißt es wegnehmen? Man will Schädliches aus dem Blut entfernen. Es ist eine Blutwäsche oder ein Blutreinigungsverfahren. Also jeder kennt ja Dialysen und es ist ein bisschen so ähnlich. Nur, dass man eben schädliche Blutfette aus dem Blut entfernt. Ja, also das sind vor allem das böse LDL-Cholesterin oder auch das Lipoprotein klein a. Und man führt sozusagen das Blut auf der einen Seite heraus. Das kommen wir noch zu, wie das geht, über so einen Zugang. Dann wird es in der Maschine sauber gewaschen und geht dann ohne diese schädlichen Blutfette wieder auf der anderen Seite zurück. Also Blutreinigungsverfahren, Apherese. Und
Krasser.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen die Synonyme sagen, ne, Volker? Also Lipoprotein-Apherese ist der korrekte Begriff. Lipo ist sozusagen Fett, Protein ist Eiweiß. Das sind Fett-Eiweiß-Verbindungen, ne? Lipoprotein-Apherese. Aber durchaus auch gängig, Volker, sind die Worte, die wir auch nicht so gern hören, ne? Wie?
Lipid-Apherese, ja. Das streichen wir ganz schnell hier in der Runde. Nein, nein, das wollen wir gar nicht. Wollen wir gar nicht hören. Also der richtige Brief hast du super gesagt. Lipoprotein-Apherese. Und was absolut spannend ist, wir entfernen im Gegensatz zum Beispiel zu Tabletten, die ja nun im Moment nur gegen LDL-Cholesterin sind. Und wir kommen auch nochmal drauf, dass es gegen LP-Klein-A im Moment ja noch nichts Spezifisches gibt. Das macht die Lipoprotein-Apherese sozusagen gleichzeitig. Das wird alles rausgeholt. Und das ist das Fantastische. Und es greift ja sogar ein bisschen auch in das Gerinnungssystem hinein. Das verbessert, wenn man so am Ende der Apherese das so zusammenfassen will, die Fließeigenschaften des Blutes. Man kann das so sagen, Uli, ne? Das Blut fließt besser durch die Gefäße. Ich weiß nicht, hast du das so von deinen Patienten mal gesehen, dass die, wenn die Angina pectoris hatten, dass sie nach der Apherese eigentlich gar keine mehr hatten? Kennst
ja,
du das
tatsächlich.
Noch?
Und das ist auch durch diese verbesserten Fließeigenschaften.
Also früher war das, ich sag mal, früher ist das echt so gewesen. Mittlerweile hat sich ja auch in der Medizin Unglaubliches getan. Aber wir haben tatsächlich immer noch gefragt, wie häufig haben sie in der Woche gesprüht? Also da waren auch die Katheter, muss man sagen, die Herzkatheter, noch nicht so gut, dass sie jede Verengung aufgekriegt haben. Mittlerweile gibt es ja unglaublich viele Verfahren, auch in diesem Bereich, die das ganz toll hinkriegen, sodass wir eigentlich, also zumindest bei mir so, in unserem Zentrum, gar nicht mehr fragen, gibt es Angina pectoris, so ganz selten noch bei dem einen oder sind es vielleicht ein oder zwei Patienten aus dem Kopf, aber so generell nicht mehr Nichtsdestotrotz muss man sagen, ganz wichtig, das wissen wir in den Untersuchungen auch, durch diese Verbesserung dieser Fließeigenschaften des Blutes wird zum Beispiel das Herz verbessert. Das ist sogar mal beforscht worden. Man konnte richtig sehen, dass die Herzmuskulatur nach der Apherese wichtig ist. Und man hat das sogar mal spannend gemessen in der Form, als dass man mal den Sauerstoffgehalt vor und nach der Apherese in einem Armmuskel gemessen hat, so als Synonym für die verbesserte Durchblutung. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man solche Verfahren anwendet, dass die Durchblutung der Herzmuskulatur respektive der Skelettmuskulatur oder der Oberarmmuskulatur, die man da genommen hat, sich am Ende der Apherese verbessert hat. Das ist also faszinierend eigentlich.
Absolut, ne? Faszinierend, ja. Also wir waschen das Blut, wir reinigen es und wie wir gerade ausgeführt haben, passieren noch ganz viele Dinge gleichzeitig.
Genau.
Und Volker, sag mal, wie lange gibt es denn diese ganzen Apheresen überhaupt schon und warum wurden die überhaupt eingeführt?
Was ist denn da die Historie? Ja, vielen Dank. Da ich ja der Ältere bin von uns, muss ich jetzt sozusagen den historischen Part hier machen.
Ich bitte dich.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Also es ist tatsächlich so. Tatsächlich in den 80er Jahren, das muss man sich mal vorstellen, gab es überhaupt gar keine Statine. Es gab vielleicht ein bisschen Fenofibrat, so in diese Richtung, die kamen da gerade auf. Und sonst gab es nur so, vielleicht von den Zuhörern gab es, weiß der eine oder andere, ist das so dieses Cholesterin und Probocol, gibt es gar nicht mehr, ist gar nicht mehr zugelassen. Das sind so ekliger Brei, den man sich zusammenrühren musste, um seinen Cholesteringehalt über den Darm absenken zu können. Also wäre das vielleicht noch von dem einen oder anderen Zuhörer mit wahrnimmt. Also war wirklich keine gute Therapie. Wie gesagt, Statine gab es nicht. Und man wusste auf der anderen Seite schon damals mit den Erkenntnissen, wenn wir kein LDL oder LP klein a absenken, das war so gerade in der Zeit, wo man das so ahnte, dass LP klein a auch ein unabhängiger Risikofaktor ist, dann, wenn man das macht, dann profitieren möglicherweise die Patienten davon. Und deswegen hat man sozusagen verschiedene Verfahren entwickelt. So aus dem Kopf heraus gab es so eines der ersten war die sogenannte Plasmapherese. Da hat man ganz unspezifisch wirklich einfach das Plasma ausgetauscht.
Solltest du kurz sagen, was Plasma ist?
Das, Plasma, genau, weiß Plasma ist. Jeder? Ja, da hast du, danke, Uli. Das ist sozusagen, wenn man Blut, oder vielleicht kennt der ein oder andere, wenn er im Labor war und man lässt Blut einfach länger stehen oder es lässt zentrifugiert das und dann sieht man sozusagen einen Überstand im Blut. Oder wenn eine Blutmonovette länger gestanden hat, dann fällt sozusagen der korpuskuläre Anteil nach unten und der Plasmaanteil bleibt oben stehen. Und das ist das Plasma. Und dieses Plasma hat man einfach komplett ausgetauscht. Das ist ein, muss man sagen, sehr erschreckendes Verfahren. Wir müssen, Uli, du hattest mir den Ball zugespielt, ich muss Historie berichten.
Ja.
Da gab es sozusagen die ersten Erkenntnisse so in den 60er Jahren. Da hatte der Gilbert Thompson in England so angefangen bei schwerstkranken Kindern und Zwillingen sozusagen die Untersuchung zu begonnen, wo er festgestellt hat, wenn die Zwillinge mit ausgeprägter Fettstoffwechselstörung, man kann das ja mal erwähnen, die hatten so ungefähr 800 bis 900 Milligramm pro Deziliter, Uli, jetzt ganz schnell, das sind zwar so 10 Millimol, ne? Oder 8 Millimol.
Danke für die Übersetzung, ja.
Genau. 8 Millimol in vernünftigen SI-Einheiten.
Also extrem hohe LDL-Werte mit anderen Worten.
Genau, das sind Kinder gewesen oder Jugendliche, die, wenn die nicht behandelt worden wären, wären die ganz früh im Herzinfarkt verstorben. Das waren so die Beginne der Beginn der Apherese.
Ja, das muss man sich erstmal vorstellen, Volker, entschuldige, ne? Das muss man auf der Zunge zergehen, dass man als Kind schon einen Herzinfarkt kriegen kann, woran man sterben kann.
Und
also das war quasi eine Lebensrettung, war das.
Richtig,
ne?
Und das war der Anfang letztendlich in den 60er Jahren in England begonnen. Und der Gilbert Thompson hat das mal so zusammengetragen und was man festgestellt hat, wenn man diese Kinder, diese Zwillinge, denn da hat er einen Teil gehabt, das wird aus heutigen Tagen, wäre das grotesk, ja, hat er einen Zwilling genommen, den hat er behandelt und den anderen hat er weiter laufen lassen. Und er wollte einfach zeigen, und so war das aufgebaut, wenn ich den einen behandle und das LDL-Cholesterin damals absenke und das andere bei dem anderen sozusagen stehen lasse, dann muss man einfach sehen, wenn die Geschichte stimmt. Niedrigeres LDL-Cholesterin verhindert sozusagen kardiovaskuläre Ereignisse.
Also Herz-Kreislauf-Ereignisse,
Herz-Kreislauf-Ereignisse. Danke. Oder Schlaganfälle. Das muss man sagen, das hat er gezeigt. Ja. Und das war sozusagen, die Idee war geboren, doch dann Verfahren zu entwickeln, die dann doch spezifischer werden. Ne? Und wenn man da jetzt mal so ein bisschen zurückspringt, also die ersten, die sich da entwickelt hatten, waren so Filtrationsverfahren, wo das Plasma gefiltert wurde, wo das LDL herausgefiltert wurde und also da entwickelten sich dann weitere, so will ich es einfach erstmal formulieren, Verfahren, die echt klasse waren und die dazu geführt haben, dass wir eigentlich da landen, wo wir heute sind, dass wir eigentlich, Uli, ne, wie ist das bei euch, ist genauso 75% des LDL-Cholesterins durch eine einmalige Lipoprotein-Apherese-Behandlung absenken können und genauso viel auch an LP-A durch eine einmalige Lipoprotein-Apherese-Behandlung. Das ist einfach grandios, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Und man muss einfach sagen, 80er Jahre, das ist noch gar nicht so lange her. Naja, 40 Jahre, okay.
Aber trotzdem, so lange ist nicht. Nee,
ja. Ja. Uli, jetzt habe ich ja nun die Historiker gebracht. Jetzt darfst du dich natürlich mit kürzeren Zeiten auseinandersetzen. Jetzt musst du einfach sagen, jetzt haben wir so darüber gesprochen, Zwillinge und schwere Fettstoffwechselstörungen. Das ist sicherlich so ein Bereich, ein Arm. Und man hat ja verstanden, dass diese Menschen die schwerste Fettstoffwechselstörung haben oder sich nicht therapieren lassen, dass das sozusagen auch ein Problem ist. Wann macht man denn nun eigentlich die Lipoprotein-Apherese?
Ja, Volker, das wird ja heutzutage viel verwechselt, deswegen wollen wir es einmal ganz klar sagen. Also bei schweren lebensbedrohlichen Fettstoffwechselstörungen, wo man mit Lebensstil und Medikamenten nicht ans Ziel kommt. Mhm. Und das sind ganz im Speziellen, du hast ja von diesen Zwillingen mit diesen ganz, ganz hohen LDL-Werten berichtet, ne? Also das ist sozusagen die homozygote familiäre Hypercholesterolämie. Wir haben in dem Podcast noch eine extra Serie über die genetischen Fettstoffwechselstörungen, wo es genau erklärt wird, aber grob heißt es, es ist die rein erbige Form, wo das Kind von beiden Eltern diesen Gendefekt erbt. Und weil es von beiden Eltern kommt, ist es so schwer ausgeprägt. Deswegen kommen diese sehr, sehr, sehr hohen LDL-Werte, wie du sie erklärt hast, zustande. Und bei dieser Form kann man eben im Kindesalter, wenn man nichts macht, schon Herzinfarkte bekommen.
Also,
kann man nämlich hier die Apherese auch in der sogenannten Primärprävention, das heißt bevor irgendetwas passiert, machen. Also das ist ganz ein entscheidender Punkt.
Ich wollte zu dem Punkt noch ganz kurz bringen, was ich finde, wichtig finde, ist, die haben keine funktionierenden LDL-Rezeptoren. Ne? Das ist, also da kann die Leber so viel Fette rausschicken ins Blut, die werden nicht aufgenommen. Nicht in den Zellen, die LDL-Rezeptoren haben. Da gibt es noch Gott sei Dank noch ein paar andere, sodass es da keine Armut gibt. Aber sie haben keine funktionierenden LDL-Rezeptoren. Das ist ganz wichtig.
Richtig. Und also da ist sozusagen die erste Indikation, wo man auch bevor irgendwas ist, diese Blutwäsche machen kann. Zweiter Punkt ist Hochrisikopatienten mit ausgeprägter Erhöhung, auch wieder vom LDL-Cholesterin, die grundsätzlich, da kommst du nochmal drauf, was das grundsätzlich heißt, über 12 Monate ihre Ziele nicht erreichen, obwohl man alles probiert hat. Also Statine gegeben, Acetamib gegeben, Bempedoinsäure gegeben, jedenfalls PCSK9-Hämmer. Auch das erklären wir alles noch in den Podcast, was das für Medikamente sind. Also das heißt, schlichtweg, wenn man die vorhandenen Medikamente, die es gibt, eingesetzt hat und trotzdem schafft man die Ziele nicht. Und da kann man aber heutzutage viel mit Medikamenten machen. Das heißt, diese zweite Gruppe ist geringer geworden. Wo man es trotzdem noch braucht, ist, wenn der Ausgangswert sehr, sehr hoch ist oder wenn Unverträglichkeiten bestehen. Es gibt ja auch immer mal wieder multiple Unverträglichkeiten von Medikamenten, wo man mit denen dann nicht weiterkommt. Und da ist dann auch weiter die Apherese.
Was ist für dich so die Hauptunverträglichkeit? Was hast du so?
Was wir täglich beide, lieber Volker, sehen, immer wieder Statinunverträglichkeiten. Ne?
Genau.
Leider Gottes, immer wieder.
Die Muskelschmerzen. Schmerzen, ne? Das ist immer so das, was im Vordergrund steht.
Ja, Wahnsinn.
Man gibt die erste,
Wahnsinn.
Die zweite, die dritte, die vierte, ich will es jetzt übertreiben, Statin geben, verschiedene Tabletten und dann
aber da werden
tut's
wir auch einen extra Podcast noch über Unverträglichkeiten machen, das kommt auch noch.
Super.
Punkt 3, also wir hatten jetzt erstens die reine erbische genetische, zweitens die schweren Cholesterinerhöhungen, wo man trotzdem Medikamente, die Ziele nicht erreicht und drittens, und das ist was Besonderes, die signifikante Lipoprotein-Klein-A-Erhöhung. Und zwar muss man sich erstens da einen bestimmten Wert merken, weil nicht jedes LP-Klein-A, was erhöht ist, gilt hier, sondern bei über 60 Milligramm pro Deziliter oder über 120 Nanomol pro Liter. Vorsicht, die Labore messen verschieden. Leider noch, auch wenn wir uns bemühen, dass das ein bisschen vereinheitlicht wird. Aber deswegen nicht verwirren lassen, immer auf die Einheit mitgucken. Also sind es Äpfel oder Birnen, Milligramm pro Deziliter oder Nanomol pro Liter, 60 bei Milligramm pro Deziliter oder über 120 bei Nanomol pro Liter. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, gleichzeitig fortschreitenden Herzgefäßereignissen. Und was es jetzt heißt, lieber Volker, mit diesen fortschreitenden Gefäßereignissen, das erläutert doch du uns bitte nochmal.
Uli, vielen Dank, da freue ich mich wieder, dass du mir so einen Ball wieder zuspielst. Also eigentlich, also, wie lange?
Falls Sie sich wundern, dass wir lachen, das ist einfach was, wo man ganz, ganz viel drüber streitet und wo man sehr, sehr viel drüber diskutiert, damit Sie verstehen, warum wir das jetzt als lustig empfinden. Da ist einfach so viel zu diskutieren drüber, Volker.
Ich habe das immer gesagt, wenn wir über progrediente kardiovaskuläre Ereignisse, das ist ja dieser ganz schreckliche Begriff, den wir da bringen, dann habe ich immer gesagt, ich glaube, jetzt muss ich mir eine Flasche Wein nehmen mir einen Kardiologen zur Seite und dann muss ich mit dem erstmal anfangen, was versteht der denn? Progress und dann geht's weiter. Das ist sehr schwierig.
Letztendlich also das heißt fortschreiten, ne? Also was
genau,
heißt fortschreiten?
Genau, voranschreitende atherosklerotische Veränderung. Also die Ablagerungen hören, bleiben nicht stehen, sondern so muss man sich das vorstellen, die gehen einfach voran. Und das so steht es auch im, ich sage jetzt mal salopp, Gesetzestext des gemeinsamen Bundesausschusses, das ist ja aus dem sogenannten Gesundheitsparlament festgelegt, wie was sozusagen zu sein hat. Und dieser Begriff Progress oder Voranschreiten, das ist insofern sehr schwierig. Was heißt das letztendlich? Ist der nächste Stent, der in einem neuen, in einem anderen Gefäß gelegt worden ist, obwohl eigentlich alles optimal eingestellt ist, also der Patient hat einen super Blutdruck, der hat letztendlich ein super LDL-Cholesterin, wir haben das so im Standard ja so gesagt, dass das unter oder um 100 Milligramm pro Deziliter sein könnte, also so 1,4, 1,8 so in der Größenordnung sollte das LDL grob liegen und letztendlich, wenn das LP kleiner weiterhin, in dem, was du vorhin gesagt hast, liegt und trotzdem, ich sage jetzt mal, die Durchblutungsstörung in den Beinen voranschreitet, also die PA4K, wie es so schön heißt, voranschreitet, wenn der Schlaganfall hoffentlich nicht voranschreitet, aber vielleicht eine Verengung weiter voranschreitet in bildgebenden Verfahren. Das kann Ultraschall sein, das kann ein CT sein, das kann aber auch der Herzkatheter sein, wenn es ums Herzen geht. Das sind alles Dinge, wenn man da so sieht, dass die Stenosen, diese Verengung nicht friedlich bleiben, sondern einfach voranschreiten, weil die Atherosklerose einfach noch weiter nicht zur Ruhe gekommen ist, dann spricht man von einem Progress. So, und das ist das Riesenproblem. Darüber streiten sich manchmal wirklich die Experten und auch die Geister.
Richtig. Wo es natürlich ganz eindeutig ist, wenn es ein neues Ereignis gibt, wie einen neuen Herzinfarkt oder einen neuen Schlaganfall, da ist es natürlich dann eindeutig. Und vielleicht sollten wir nur noch dazu betonen, dass man die Apherese bei LP klein A dann macht, wenn man alle anderen Risikofaktoren gut im Griff hat.
Also genau, alles muss optimal eingestellt
sein. Also die Patienten dürfen nicht mehr rauchen, der Blutdruck muss gut eingestellt sein, der Zucker muss gut eingestellt werden, Bewegungs-Diättherapie, alles so weit wie möglich ausgeschöpft sein. Alle Fett Senker müssen zur Cholesterinsenkung gegeben sein. Und wenn dann trotzdem was fortschreitet, und das ist jetzt die Rationale dahinter, weil oft fragt man sich, warum, dann kann man halt sagen, Lipoprotein kleiner ist schuld. Vorher kann man ja nicht sagen, welcher dieser Faktoren war jetzt wirklich schuld. Deswegen muss man die erst ausschalten. Und wenn dann trotzdem was Neues kommt, dann ist es eindeutig, dass das Lipoprotein kleiner schuld ist. Und deswegen müssen wir es dann rauswaschen.
Ja, jetzt haben wir sozusagen den Patienten, der hat tatsächlich seine schwerste Fettstoffwechselstörung, ja, und jetzt geht es darum, jetzt haben wir gesagt, er kriegt die Apherese, jetzt machen wir sie. Uli, was müssen wir jetzt sagen, ne? Wie oft muss man es denn jetzt therapieren und wie lange dauert denn zum Beispiel so eine Lipoprotein-Apherese?
Also in Deutschland werden die Apheresen, die Blutwäschen in aller, von den Fetten, die Lipoprotein-Apheresen in aller Woche Regel einmal pro Woche durchgeführt. Also die Patienten kommen einmal pro Woche ins Zentrum, dürfen danach wieder nach Hause gehen. Dauert in aller Regel so 2 bis maximal 4 Stunden, also oft im Schnitt so 2,5 Stunden. Und in Ausnahmefällen, das sind aber ganz wenige Patienten nur, muss man es auch 2-mal pro Woche machen, also bei sehr, sehr hohen Werten und fortschreitender Erkrankung. Und bei anderen Ausnahmefällen gibt es dann auch mal Patienten, die nur alle 2 Wochen kommen. Aber die Regel zu merken, einmal pro Woche ins Zentrum, ungefähr 2 Stunden dort, so funktioniert es.
Genau, 2 Stunden Behandlung. Ein bisschen Vorbereitungszeit brauchst du ja auch, bis sie ankommen, bis sie alle bequem ins Bett steigen und dann die Nadeln pieksen, sitzen. dann geht das entsprechend voran. Ja, genau.
Tja, Volker, und wie sieht es denn aus mit Nebenwirkungen?
Ja,
das Verfahren gut vertragen oder was sind aus den vielen Jahren deiner Erfahrung, was würdest du sagen?
Also ich hab mich schon selber gepiekst, indem ich schon vom Pieksen gesprochen habe. Ja, also welche Nebenwirkungen kann man sozusagen erwarten? Es werden ja tatsächlich Schandnadeln genommen für die meisten Punktionen oder eben sogenannte Flexhüllen, sagt ihr, glaube ich, dazu. Oder
Braunhüllen. Genau.
Wir sagen Braunhüllen. Das ist also.
Das sind so Zugänge, wie es die Patienten vielleicht kennen, genau, wenn sie mal im Krankenhaus waren und eine Infusion, richtig, bekommen haben. Also genau, wenn sie Flüssigkeit oder Antibiose durch die Vene Großes gekriegt haben, solche Plastikröhrchen. Genau. Ne?
Und wie man sich vorstellen kann, wenn er schon mal im Krankenhaus gewesen ist, das wird auch nicht immer gleich geklappt haben mit der Flexhülle Braunhüllen legen, sondern so kann es natürlich auch sein. Am Anfang ist es leider immer so, dass es immer sehr schwierig sein kann, erstmal so den richtigen Zugänge zu bekommen, weil wir brauchen ja zwei Zugänge. Nicht? Einmal muss ja das Blut raus aus dem Körper genommen werden und am Ende muss es wieder zurückgeführt werden und dann völlig befreit vom LDL und LP-A-Cholesterin. Und da kann man einfach sagen, wenn man diese Hürde überwunden hat, ist das eigentlich schon mal ganz gut. Und grundsätzlich muss man sagen, ich blicke jetzt mal so ein bisschen auch rein in unser, kann man ja auch erwähnen, Apheresenregister, wo wir auch diese Nebenwirkungen alle zusammengetragen haben. Grundsätzlich muss man sagen, wird es gut vertragen. Und wenn man mal so über Prozente sprechen will, Nebenwirkungen treten immer so überwiegend meistens so in 5% der Fällen insgesamt auf, dass da überhaupt eine Nebenwirkung mal ist. Und die meiste sind tatsächlich die Fehlpunktionen. Die haben eigentlich überhaupt nichts mit der Lipoproteinapherese zu tun. Und dann gibt es so Sachen, wenn man sehr aufgeregt ist oder vergessen hat zu sagen, Mensch, ich bin ja eigentlich krank. Soll es auch gehen. Es gibt Patienten, die kommen zur Apherese, sagen, eigentlich habe ich Husten und habe ein bisschen Fieber. Das sind so Dinge, wo dann sehr häufig dann mal in diesen Fällen passieren kann, dass der Blutdruck abfällt. Und deswegen geben wir zum Beispiel, macht ihr wahrscheinlich auch in eurem Zentrum, so den Hinweis, also bitte, wenn ihr erkältet seid, bitte nicht kommen an dem Tag. Das kriegen wir dann irgendwann, wenn es den Patienten besser geht, dann später noch wieder hin. Aber das ist sicherlich so ein Punkt, den man damit berücksichtigen sollte.
Und vielleicht kann man dazu sagen, das wird bei euch, Volker, wahrscheinlich ähnlich wie bei uns sein. Unsere Schwestern, die sind junge Götter im Stechen. Also sie können hervorragend stechen und oft haben wir tatsächlich Fälle, wo das dann völlig problemlos schnell gemacht wird. Ne? Und wo dann Patient und Schwestern auch so eingespielt sind und Pfleger, muss man heutzutage sagen, Schwestern und Pfleger.
Genau.
Und wo es dann einfach reibungslos auch und
also
gut geht. Ne?
Ich sage das mal mit so ein bisschen Schmunzeln. Da gibt es natürlich Patienten, die haben dann ihren Lieblingspfleger oder Lieblingsschwester. Der darf dann
auch
nur noch ran. Das soll es geben. Das sollte man eigentlich vermeiden. Stehen wir dann immer so ein bisschen, wie kann das denn sein? Lieblingsschwestern gibt es nicht und Pflegekräfte. Aber Herrgott, es gibt ja Sympathie und Antipathie. Das spielt dann manchmal leider auch eine Rolle. Aber insgesamt muss man sagen, wenn dann die Stellen gefunden worden sind, das ist faszinierend. Da funktioniert das wirklich über Jahre. Ich kann das sogar sagen, aus unserer Erfahrung hier sogar Jahrzehnte.
Gut, ja.
Sehr, sehr gut.
Ja.
Also wir haben Patienten, die haben 20, 25 Jahre, sind die zum Teil bei uns dabei. Die haben keinen Schand, das muss man sagen. Und da funktioniert die Venovenöse, das heißt, also wir nehmen die Kubitalvenen, die man zum Blutabnehmen auch meistens immer nimmt.
Die Armvenen, wolltest du sagen.
Die Armvenen, genau, Entschuldigung, ach Gott. Nimmt man dafür, und das funktioniert, wenn die Stellen gefunden sind, wunderbar.
Hervorragend, ja. Also bei uns sind das auch absolute Ausnahmen, nur ist auch so eine häufige Frage, die Schanz brauchen, ne? Also Schanz bei einer Dialyse, das ist absolute Ausnahme bei uns. Also,
genau.
Ja.
Gibt's bei uns auch.
Ja, Volker.
Genau.
Wenn jetzt mein Arzt gesagt hat, ich brauche so eine Blutwäsche, was ist da nötig und zahlt das dann auch alles komplett meine Krankenkasse oder wie funktioniert das?
Also letztendlich gibt es ja die Voraussetzung, dass zunächst ja erstmal entweder, wenn es Privatkrankenkassen sind, dass man das direkt, diesen Antrag, also wir müssen das beantragen, das richtig ein Formalakt, geht das letztendlich.
Das ist fast wie so eine kleine Doktorarbeit, finde ich.
Ja, so mindestens. Also da müssen erstmal die Ärztinnen und Ärzte fleißig die ganzen Befunde zusammentragen und dann geht das bei Privatpatienten direkt an die Krankenkasse. Bei gesetzlich versicherten Krankenkassenmitgliedern ist das so, dass das dann erstmal an die jeweiligen Apheresekommissionen geht. Und diese Apheresekommissionen entscheiden dann über den Fall, erfüllt er sozusagen die Kriterien, die wir hier kurz mit angerissen haben. Und wenn die Apheresekommission zu dem Schluss kommt, okay, das sind Patienten, die müssen an die Apherese, dann ist es so, dass die Krankenkasse meistens, ich sage das mal bewusst, diesem Ganzen folgt. Manchmal gibt es auch Ausnahmen, aber da diskutieren wir vielleicht nochmal drüber. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, über die Kommission, die Lipoproteinapherese-Kommission, die darüber entscheidet. Und Uli, wollen wir ganz kurz einmal so diesen Werdegang einfach mal durchgehen.
Ja,
wie ist eigentlich
das
Genehmigungsverfahren
für die Patienten
verstehen,
wie das alles funktioniert. Volker, wie, wie, Wie geht's?
Also, wir machen es ganz kurz und knapp. Also, der Arzt, hatten wir schon erwähnt, muss das letztendlich beantragen. Das sind Nephrologen.
Und zwar der Arzt, der die Blutwäsche durchführen möchte. Genau. Ne? Das ist noch ein wichtiger Punkt.
Danke, genau, sehr gut. Das ist die Nephrologin oder der Nephrologe, der das entsprechend diese Behandlung durchführt.
Also, Nierenfacharzt, ne?
Der Nierenfacharzt, genau, der sozusagen sich die Fachkunde für extrakorporale Therapie angeeignet hat. Und da ist es sozusagen so, dass zumindest erstmal nachgewiesen werden muss, dass 12 Monate lang mindestens, es kann aber auch vorzeitiger sein, wenn die Krankheitsprozesse schneller voranschreiten, alle möglichen Medikamente, wie wir es schon vorhin diskutiert hatten, ausgetestet worden sind oder dass eine Statinintoleranz vorliegt. Und es muss sozusagen gezeigt werden, dass alle kardiovaskulären Risikofaktoren entsprechend optimal eingestellt sind.
Was also das, was wir vorhin erklärt haben, ne? Dass der Blutdruck unten ist, dass das LDL unten ist, dass der Zucker gut eingestellt ist, dass Diät und Bewegung gemacht wird. Das muss alles nachgewiesen werden. Bisschen nicht rauchen.
Unbedingt nicht rauchen. Also nicht rauchen ist für uns zumindest ein Ausschluss. Also Raucher ist ein Ausschlusskriterium. Also die dürfen sozusagen bei uns überhaupt nicht ran an die Apheresetherapie. Letztendlich ist das sozusagen der Ball in dem Feld des Patienten. Er muss sozusagen tatsächlich sagen.
Weil man muss sich vorstellen, Volker, ne? Also mit dem Nikotin feuert man halt alles wieder an, was man möglicherweise mit der Blutwäsche gut macht. Das feuert man, macht man alles kaputt, indem man wieder von dem Nikotin zieht. Ne?
Du induzierst sozusagen wieder die Inflammation. Und
da ist es quasi für die Katz dann.
Richtig,
also
genau.
Die Patienten verstehen, warum das so ist. Ne?
Ich sage das immer, man haut sich dann mit dem Hammer wieder auf den Daumen. Der sieht dann bei 10 Mal immer anders aus. Was hilfreich ist bei den Anträgen, ist die Familienanamnese. Finde ich immer ganz wichtig. Gerade wenn das so reingeht. Und das gehört eigentlich auch mit in die Sachen dokumentiert. Auch was dokumentiert werden muss, ist letztendlich über den Progress, über den ich schon vorhin erzählt hatte, dass es bildgebend dokumentiert sein muss, dass es etwas Neues gibt, was, obwohl alles optimal eingestellt ist, gerade insbesondere bei den LPKNA-Patienten, dass das voranschreitet. Es reicht ein lipidologisches Gutachten aus von einer entweder neutralen Stelle, das kann man machen, oder was wir auch mittlerweile empfehlen, ist, wenn das Labor sagt, das sind Laborwerte, die aber in bestimmten Bereichen pathologisch sind, gilt das sozusagen als lipidologisches Gutachten. Und was schön wäre, ist, wenn der Kardiologe oder der Neurologe oder der Angiologe auch sagen würde, er würde so etwas unterstützen. Das ist manchmal immer so eine Herausforderung. Meistens ist es so, dass nur, aber immerhin, das ausreicht, reicht ja auch meistens aus, dass der Befund mitgegeben wird, wie schwerwiegend manchmal dieser Prozess ist. Und last but not least, der Patient muss natürlich auch einverstanden sein, dass er sich pieksen lässt und entsprechend regelmäßig zur Behandlung kommen will.
Und damit man das mit diesem lipidologischen Gutachten vielleicht noch mal besser versteht, du bist ja Nierenfacharzt und ich bin sozusagen Lipidologe, also spezialisiere mich auf die Blutfette. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Apherese machen wolltest, würdest du den Antrag schreiben und ich könnte zum Beispiel dieses Gutachten dafür verfassen von meiner Fettstoffwechselambulanz.
Zum Beispiel.
Also das wäre so ein praktisches Beispiel, wie es funktioniert.
Perfekt. Und das wird jeweils, dieser Antrag wird in der jeweiligen Apheresekommission dann gestellt und die Apheresekommission entscheidet darüber. Und was vielleicht auch für den Zuhörer ganz wichtig ist, das sind Patientenunterlagen, die da eingereicht werden. Da steht nicht Müller, Meier, Schulz drin, sondern da gibt es Abkürzungen. Das heißt, die sind entsprechend anonymisiert. Ja, und dann denkt sich so der ein oder andere Patient so, wenn ich die Zusage habe, dann ist das ja schon erstmal so dauerhaft, nicht? Und dann muss man leider den Zahn wieder ziehen. Erstens, diese Zusage der Kostenübernahme, wenn die Krankenkasse das tut, die liegt bei 1 Jahr. Und tatsächlich müssen wir dann vor Ablauf des 1 Jahres schon wieder den nächsten ganzen Prozess induzieren, dass der Patient sich oder die Patientin sich um einen Termin kümmern muss beim Angiologen oder Kardiologen, je nachdem, was da entsprechend betroffen ist, damit rechtzeitig der neue Antrag für das Folgejahr auch wieder eingereicht werden kann. Und dann wiederholt sich der gesamte Prozess immer wieder.
Ja, damit man das vielleicht so ein bisschen versteht, letztlich soll da dann geschaut werden, ist das Ganze effektiv, was die Werte angeht? Also deswegen muss man auch dann immer die Blutfette vorher und nachher messen und nachweisen, dass dieses Verfahren effektiv ist, dass also das Cholesterin schön runtergeht, dass das Lipoprotein klein a effektiv runtergeht. Das ist der eine Nachweis. Und du hast ja gerade richtig gesagt, man schickt es auch zum Herzarzt und zum Gefäßarzt, um möglichst auch zu zeigen, dass man ein fortschreitende Erkrankung auffällt. Und damit hat man möglichst, ne? Also es ist ja keine Heilung, muss man auch sagen, die Apherese, aber es kann das Ganze schön runterschrauben, verlangsamen, die Bremse anziehen quasi. Und das will die Kommission sehen, dass man sieht, okay, es bringt etwas für Labor, es bringt etwas für Gefäße, hält den Patienten sozusagen am Leben. Und damit klappt dann der Reantrag in aller Regel auch sehr gut, ne?
Genau, man muss es begründen. Vielleicht ganz kurz noch zur Zusammensetzung der Apheresekommission. Das klingt immer so wie so ein Monster irgendwie oben drüber, wenn man das so sagt. Dort sitzen Kolleginnen und Kollegen, die letztendlich Erfahrung auf dem Gebiet der extrakorporalen Therapie haben. Da sitzen Kardiologen drin, da sitzen auch Angiologen drin. Es können auch drin sitzen Neurologen oder Stoffwechselprofis, die entsprechend sich in diesen Befunden, aber auch in der Beurteilung dieser Fälle auskennen. Und was auch wichtig ist, so ist, dass der Medizindienst der Krankenkasse ebenfalls in dieser Apheresekommission sitzt und auch entsprechend ein Votum abgeben kann.
Ja, Volker. Und sag mal, das ist auch so was ganz häufig Gefragtes. Bei der Apherese, bei dieser Blutwäsche, ist das was Lebenslanges oder wie lange muss ich mir das vorstellen?
Ja, im Prinzip kann man diese Frage ganz einfach beantworten. Letztendlich beruht ja diese ganzen Veränderungen auf genetischen Veränderungen. Und diese genetischen Veränderungen, muss man ja fairerweise sagen, begleiten uns lebenslang. Das ist sozusagen, deswegen kann man zunächst erstmal sagen, Lipoprotein-Apherese lebenslang. Und jetzt kommt das Komma und große Aber. Als zum Beispiel diese ersten Apherese-Verfahren entwickelt worden sind, hätte keiner gedacht, dass die Statine, die wir heute sogar selbstverständlich einsetzen, überhaupt so durchschlagen kommen und entsprechend so effektiv sind. Und tatsächlich ist es so, dass man dann auch mit der Entwicklung der neuen Zielwerte, wir therapieren ja Patienten auf Zielwerte, immer effektiver geworden sind hinsichtlich der Absenkung des LDL-Cholesterins. Und mittlerweile haben wir ja sogar Medikamente, die sogenannten PCSK9-Inhibitoren, die dafür sorgen, dass immer schön viele LDL-Rezeptoren auf den Zelloberflächen bestehen bleiben, die dann auch gut funktionieren, dass wir tatsächlich vom Ausgangs-LDL-Cholesterin beispielsweise Absenkungsraten ohne Lipoprotein-Apherese bereits schon von 50-60% erreichen. Das kann sein, dass da solche Patienten dann zum Beispiel gar nicht mehr an die Lipoprotein-Apherese müssen. Aber auch hier muss man sagen, gibt es wieder Ausnahmen, weil das eine oder andere nicht vertragen wird. Das muss man einfach auch mal so erwähnen. Und das Weitere ist, LP-A, da tut sich ja mittlerweile auch eine unglaubliche Menge. Medikamente, die das Auslesen von Erbinformationen blockieren, also sogenannte Gene Silencer auf Neudeutsch.
Also quasi sind die einfach auf Genebene quasi angreifen.
Ja,
ne?
Ja, das ist sozusagen die Bauanleitung für Apo klein a wird einfach kaputt gemacht. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und ja, dadurch, wenn die Bauanleitung für Apo klein a in den Zellen nicht mehr vorhanden ist, kann kein LP klein a mehr gebildet werden. Ja, und die sind gerade in Studien unterwegs, in der Phase-3-Studie. Da sind wir, glaube ich, alle, Uli, sehr gespannt.
Sind wir extrem gespannt.
Für 25, 26, werden so die ersten Daten rauskommen. Das ist ganz, wirklich sehr, sehr entspannend.
Das heißt, mit anderen Worten, in der Regel ist es eine lebenslange Therapie, aber es ist Hoffnung am Horizont über neue Medikamente. Und da sind wir alle ganz, ganz gespannt. Aber
wissen wir es nicht.
Haben wir diese LP-Klein-A-Medikamente nicht?
Und wie gesagt, was du vorhin auch schon sagtest, nicht bei jedem Patienten funktioniert das so zu 100%. Da gibt es auch sehr starke Varianten. Also wir sehen das bei vielen Medikamenten, da haben wir Absenkungsraten teilweise von beeindruckenden 80-90%. Aber es gibt Patienten, da funktioniert das nur um 20%. Und da muss man sagen, das wären solche Patienten, wenn da das Krankheitsbild voranschreitet, die wieder idealerweise an die Apherese kommen. Und was man auch nochmal sagen muss, gerade bei dem, du hattest das vorhin gesagt, bei den schwersten, ausgeprägten Fettstoffwechselstörungen, diesen homozygoten, hypercholesterinämischen Patienten, was wir vorhin so bei den Zwillingen diskutiert hatten, auch da tut sich was in der Form, dass vielleicht sozusagen die Apherese-Frequenz, die Lipoprotein-Apherese-Frequenz für diese Patienten sich verlängert in dem Moment, wo Substanzen eingesetzt werden können, die auf alternativen Wege es schaffen, LDL in die Zellen hinein zu transportieren. Also,
ja, und da gibt es ja jetzt ein neues Medikament, ne? Ein Antikörper, der sozusagen, du hast ja vorhin erklärt, dass die meisten Medikamente über den LDL-Rezeptor wirken und das bei der homozygoten FHA, also bei der homozygoten schweren Form der genetischen Fettstoffwechselstörung, diese Rezeptoren nicht funktionieren. Und dieses neue Medikament wirkt unabhängig von den LDL-Rezeptoren. Das ist das Evinacumab, wer es schon mal gehört hat. Aber auch darüber gibt es einen extra Podcast. Und insofern
du podcastest.
Möchten wir diesen generellen Apherese-Teil gerne damit zusammenfassen, Volker. Also die Apherese generell heißt Blutwäsche. Wir reinigen das Blut von den Fetten. Es ist eine in der Regel wöchentlich durchgeführte Therapie, wo über zwei Zugänge an den Venen das Blut gewaschen wird.
Und in aller Regel ist es gut verträglich. Es ist ein medizinisches Verfahren, wo tatsächlich erfahrenes Personal immer dabei ist, das muss man sagen. Und was wir sehen, ist einfach, dass die Frequenz von kardiovaskulären Ereignissen, also Herzinfarkte oder Schlaganfälle oder der Progress in den Beinarterienverschlüssen, dass das tatsächlich verhindert werden kann oder zumindest verzögert wird. Tatsächlich, wir hatten das mal vor so ein bisschen diskutiert, es ist keine Heilung, aber es ist letztendlich ein Stopp. Und damit muss man sagen, können wir das Überleben für diese Patienten einfach deutlich, deutlich verlängern.
Was segensreich ist.
Richtig. Und du hast ja auch gesagt, es gibt neue Medikamente am Horizont und die sicherlich die Behandlung vielleicht seltener machen. Aber ich würde mal sagen, die Studienergebnisse müssen wir einfach erstmal abwarten, was sich da Tolles tut. Und auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es vielleicht auch mehr Patienten, die auffallen, wo man gesagt hat, Mensch, da hätten wir ja auch an die Lipoprotein-Apherese denken müssen, aber die vertragen Medikamente nicht. Vielleicht kommen dann da wieder sozusagen mehr Patienten hinzu. Und ich glaube, Fazit
vielleicht kann man sagen, wenn man die Apherese wirklich braucht, wenn man diese Blutwäsche braucht, meistens funktioniert es gut. Die meisten Patienten fühlen sich wohl bei uns in den Zentren, können wir, glaube ich, sagen. Und unser Fazit ist, keine Angst vor Apherese.
Unbedingt nicht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.